Den Predigttext finden wir in Markus 14, die Verse 26 bis 31. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie, Jesus und seine Jünger, hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte: Desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wo waren Sie gestern vor 30 Jahren? Abends, als die Mauer fiel. Natürlich waren einige dann noch nicht auf der Erde, aber die haben hoffentlich von ihren Eltern etwas darüber gehört. Was für ein großes Geschenk für unser Land bedeutete das damals. Und wie dankbar waren gerade auch die Christen für diese neu geschenkte äußere Freiheit. Viele von denen hatten ja in der früheren DDR sehr viel Druck aushalten müssen. Wenn Kinder aus einem Pfarrhaus kamen, dann war es oft so, dass sie nicht mal Abitur machen durften, geschweige denn studieren. Das war der Normalfall. Theo Lehmann, damals Jugendpfarrer in Karl-Marx-Stadt, so hieß damals Chemnitz noch, hat das vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt: Der Staat war allgegenwärtig und hatte überall seine Finger drin. Man wusste nicht, ob die eigene Wohnung verwanzt ist oder ob der beste Freund vielleicht ein Spitzel war. Und dann fiel die Mauer. Und Deutschland wurde wieder ein gemeinsames Land. Ich war in jenen Wochen damals noch ein junger Pfarrer und meine Frau und ich haben eines Nachts im Auftrag des Kirchenvorstands die Glocken geläutet in unserer kleinen Dorfkirche aus Dankbarkeit gegen Gott, den Herrn der Geschichte. Franz Beckenbauer war damals Bundestrainer oder Teamchef, wie es bei ihm hieß, weil er keine Lizenz hatte als Trainer. Und er sagte einmal in jener Anfangszeit: Jetzt wird der deutsche Fußball auf Jahre hin unbesiegbar sein. Wenn noch die Spieler aus der ehemaligen DDR dazukommen, dann sind wir gar nicht mehr zu schlagen. Nun, das blieb leider nicht die einzige Hoffnung, die enttäuscht wurde. Einige Bürgerrechtler der DDR, die sich unter hohen persönlichen Risiken für die Freiheit einsetzten, die teilweise im Gefängnis gesessen haben, damals in Bautzen und anderswo, die klagen heute darüber, dass ja manche Unterdrücker von damals heute wieder Macht ausüben können. Und überhaupt, 30 Jahre später hat die Freiheit in Gesamtdeutschland einige Dämpfer bekommen. Das Allensbacher Institut veröffentlichte kürzlich eine Studie, wonach gut 2/3 der Deutschen inzwischen, Zitat, sehr darauf achten, was sie im öffentlichen Rahmen sagen. Und das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP stellte nur wenig später mit seiner Erhebung Folgendes fest, Zitat: Bei bestimmten Themen wird man heute ausgegrenzt, wenn man seine Meinung sagt. Das kannten wir in der Bundesrepublik vor 30 Jahren so nicht. Und für Christen besonders wichtig ist der Befund, dass sich bei diesen bestimmten Themen, dass es sich da oftmals um Bereiche handelt, die Gottes Gebote betreffen und die biblische Schöpfungsordnung, zum Beispiel den Lebensschutz. Denken Sie nur an die Bestrebung, dass der Trisomietest bei ungeborenen Kindern bald eine reguläre Leistung der Krankenkassen werden könnte. Dieser Test hat keinerlei therapeutischen Nutzen, sondern er dient letztlich nur der Selektion von Verdachtsfällen und wird deshalb zu noch mehr Abtreibungen führen. Wo sind wir hingekommen, 30 Jahre danach? Und deshalb beherbergen wir als Gemeinde gern am 23. November jetzt die Tagung von Christen im Dienst an Kranken mit diesem so wichtigen Thema Leben von Anfang an. Und auch über die Gemeinde-Homepage kann man sich dazu noch einladen. Bei diesen Themen geht es ja zunächst nicht um Politik, überhaupt nicht. Sondern es geht schlicht um die Frage: Achten wir Gottes Gebote? Darum geht's. Glauben wir wirklich, dass er, der allmächtige Schöpfer, jedem einzelnen kleinen Menschenkind unverlierbare Würde gegeben hat? Glauben wir das? Und erheben wir dafür ihre Stimme, unsere Stimme um unseres Gottes willen. Glauben wir, dass Psalm 139 die Wahrheit sagt in Vers 16, wo es heißt, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren schon geschrieben alle Tage, die noch werden sollten. Glauben wir das? Deutschland 30 Jahre danach. Neben mancher Dankbarkeit so viele enttäuschte Hoffnungen. Und wie oft ist das so gelaufen in der Geschichte? Große Hoffnung in einem Neuanfang. Denken Sie an die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Allerdings haben die von vornherein auch Gott abgeschafft. Und wir wissen, dass es in ein schauerliches Gemetzel gemündet ist, diese Französische Revolution. Aber so sehr solche geschichtlichen Enttäuschungen schmerzen, persönlich noch schlimmer ist es für den Einzelnen, wenn er von nahestehenden Menschen enttäuscht oder verraten wird. Wie es Theo Lehmann, der Pfarrer, mit einem, wie er selbst sagt, seiner besten Freunde erlebte. Ich kannte ihn seit den 60er Jahren, Dieter, der mir jeden neuen DDR-Witz erzählte und mit dem ich jede neue Platte aus dem Westen zusammenhörte. Dieter starb kurz nach der Wende. Und erst da stellte sich heraus, dass er ständig an die Stasi berichtet hatte. Was für eine Enttäuschung von einem nahestehenden Menschen. Heute kommen wir im Rahmen unserer Markus-Reihe an einen Punkt, wo Jesus davon spricht, dass die Leute aus seinem allerengsten Umfeld, nein, ihn nicht bespitzeln, aber sich von ihm distanzieren werden. Markus 14, Vers 26 bis 31. Und dieser Predigttext steht unter der Überschrift, wenn Jesu Jünger enttäuschen. Wenn Jesu Jünger enttäuschen. Wir wollen diese Verse noch einmal hören und Sie haben sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Und nachdem Sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen Sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu Ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Wohlgemerkt, hier geht es nicht mehr um Judas. Hier geht es nicht mehr um Judas. Der hatte den Herrn aktiv verraten. Der hat bewusst mit den Gegnern Jesu gemeinsame Sache gemacht. Und das mit Judas war noch schlimmer als bei Dieter in Karl-Marx-Stadt. Der Dieter hatte selbst 4 Jahre im Stasi-Gefängnis gesessen und dort hatten sie ihn umgedreht und zum Spitzel gemacht. Er hätte das nicht mitmachen müssen, aber sie haben ihn gebeugt und gebrochen. Judas hatte sich in der Freiheit gegen Jesus gestellt. So einen Messias wollte er nicht. Ein Messias, der zum Kreuz ging, war für ihn nicht möglich. Und im Rahmen des Passamals hatte Jesus ihm das ja auch ins Gesicht gesagt. Wir sahen das letzten Sonntag. Jesus hatte das aufgedeckt. Und dann war Judas in die Nacht davongelaufen, um seinen teuflischen Plan zu Ende zu bringen. Und er ist jetzt, während dieses hier geschieht, was wir lesen, auf dem Weg zu den Pharisäern und hohen Priestern, um die Verhaftung Jesu zu organisieren. Als nun jener Johannes 13,30 den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Das war Judas. Aber diese nächsten Verse, an denen wir jetzt dran sind heute, die haben es eben schon nicht mehr mit Judas zu tun, sondern mit den anderen 11, allen voran Petrus. Also mit jenen, die wirklich an ihn glaubten, mit jenen, die ihn wirklich für den Sohn Gottes halten, mit jenen, die ihm wirklich die Treue halten wollen, koste es, was es wolle. Und nun, als dieses Gespräch geführt wird, in unseren Versen hier, da sind sie schon unterwegs zum Garten Gethsemane und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und wir können den Weg, den sie genommen haben, recht gut rekonstruieren. Wir haben noch den Hinweis aus Johannes 18, Vers 1, als Jesus dies gesprochen hatte, nämlich Einsetzung des Abendmahls, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Also das Passamahl davor hatten die im sogenannten Obersaal in Jerusalem gehalten. Der lag wahrscheinlich im Südwesten der Stadt. Und dann ging es durch die Tempelpforte der östlichen Klagemauer, dann runter zum Kidrontal und schließlich wieder aufwärts den Ölberg hinauf bis zum Garten Gethsemane. Markus berichtet, sie hatten den Lobgesang gerade gesungen. Sie hatten also ihr Passamahl mit der Einsetzung des Abendmahls gerade abgeschlossen. Und zuletzt hatten sie die letzten Hallel-Psalmen gesungen, also noch Psalm 17 und Psalm 118, den wir heute in Auszügen gehört haben. Interessant, aus demselben Psalm 118 hatte die Menschenmenge beim Einzug Jesu am Palmsonntag jubelnd zitiert. Das lag erst 5-6 Tage zurück. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Psalm 118, Vers 25, 26. Hatten sie da gerufen, vor wenigen Tagen. Und jetzt betet Jesus diesen messianischen Psalm mit seinen Jüngern. Wie viel ist seitdem geschehen in diesen dicht gedrängten Tagen? Und Jesus betet diesen Psalm mit ihnen und er weiß genau, das bin ich, von dem da in Vers 22 die Rede ist, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und jetzt wird dieses Verwerfen zum Ziel kommen. Es wird am Kreuz enden. Jesus weiß das. Ich bin der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und trotzdem, lesen Sie bitte diesen Psalm 118 nochmal nach. Es ist ein Lied des Triumphs. Ein Lied des Triumphs, der durch tiefes Leid hindurch erobert wird. Das ist der letzte Hallel-Psalm. Hier sagt Gott voraus, wie er seinen Messias durch alle Verfolgung, durch alle Widerstände hindurch zur Herrlichkeit führen wird. Und Jesus hat es mit seinen Jüngern zusammen gebetet, was in Vers 17 steht. Ich werde nicht sterben, das heißt, ich werde nicht für immer sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Ja, so wird es werden. Und dieser Psalm und diese Szene ist ein weiterer Beleg für Jesu Souveränität, für Jesu Überlegenheit, die sich durch das ganze Passionsgeschehen hindurchzieht. Achten Sie drauf, wenn Sie diese Texte lesen. Nur noch wenige Stunden bis zur Verhaftung. Und mit Sicherheit weiß Jesus auch, mit Sicherheit ist ihm bewusst, dass David 1000 Jahre vorher etwa die gleiche Route genommen hat, durchs Kidrontal, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. Das steht in 2. Samuel 15, Vers 30. David aber stieg den Ölberg hinauf und weinte, während er hinaufging. Er ging aber mit verhülltem Haupt und barfuß, auch von dem ganzen Volk, das bei ihm war, hatte jeder das Haupt verhüllt und ging mit Weinen hinauf. Der König, der Vorläufer des Messias, der Vorläufer des Davids Sohnes, wird von seinem eigenen Sohn rausgeprügelt aus seinem Reich. Und so treiben die Führer Israels den wahren Messias scheinbar in die Enge, auf diesem Weg durchs Kidrontal, den Ölberg hinauf. Das ist die Situation. Und als ob nicht schon genug Last auf dem Herzen unseres Herrn läge, und wie viel Last das ist, werden wir am kommenden Sonntag noch deutlicher sehen, dann im Garten Gethsemane. Und bitte bedenken Sie, das ist kein Widerspruch. Die Souveränität Jesu auf der einen Seite und sein echtes, schlimmes Leiden auf der anderen. Das ist kein Widerspruch. Die Souveränität macht das Leiden nicht leichter und das Leiden hebt die Souveränität nicht auf. Aber als ob nicht schon genug Last auf dem Herzen unseres Herrn läge, muss er jetzt, wo es mit jedem Schritt durchs Kidrontal einen Schritt näher auf die Verhaftung zugeht, seinen engsten Leuten noch eine Wahrheit sagen. Er muss ihnen etwas sagen, was für beide Seiten sehr schmerzlich ist und was auch für uns sehr schmerzlich ist, die wir das lesen. Aber ich denke, es wird auch deutlich werden, warum der Herr ihnen diese Wahrheit über ihr eigenes Herz nicht ersparen kann. Und wir haben gehört, wie der Herr das sagt: Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und wie Petrus dann als Erster dazwischen geht und sagt, nein, niemals, niemals. Und die Jünger sind ja in mancherlei Hinsicht ein gutes Modell für uns, weil wir an den Jüngern vieles wiederentdecken, was wir bei uns in ähnlicher Weise finden. Auch diesmal, das Erste, was wir hier sehen, Jünger Jesu können sich täuschen. Wenn Sie mitschreiben, ist das erster Punkt. Jünger Jesu können sich täuschen, und zwar über sich selbst. Das ist ja völlig ehrlich, was Petrus hier sagt in Vers 31, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das meint er ja wirklich so. Und damit bekräftigt er nochmal, was er kurz davor gesagt hat in Vers 29. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Das ist auch im griechischen Originaltext so betont gesetzt, doch nicht ich. Was spricht aus diesen Worten? Einerseits Liebe, Selbstlosigkeit, Ich bin bereit, Herr, mit dir zu gehen, bis an die letzte Grenze. Und man muss das bei Petrus umso höher einschätzen, als er ja noch einige Tage davor Jesus immer wieder versucht hat, abzubringen von diesem Kreuzesweg. Er hat gesagt, Herr, das geschehe dir nur nicht. Und das hat sich schon geändert bei ihm. Er sagt jetzt nicht mehr, Herr, du darfst nicht zum Kreuz gehen, sondern er sagt, und wenn es soweit kommt, ich bin dabei. Das ist Selbstlosigkeit, die aus diesen Worten spricht. Aber hier kommt auch ein Schuss Selbstgerechtigkeit zum Vorschein, ne? Denn Petrus fügt hinzu, also selbst wenn es bei den Kollegen so kommen sollte, also nach dem Motto, das könnte ich mir notfalls noch vorstellen, dass die dich im Stich lassen, ne? Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, Vers 29, doch nicht ich, ne? Ich spiele in einer anderen Liga als die, doch nicht ich. Den anderen trauen wir in der Regel Schlimmeres zu als uns selbst. Ist das nicht so? Stolz. Selbstlosigkeit vermischt mit Stolz, mit Selbstgerechtigkeit. Und wo hinein mündet das? In Selbstüberschätzung. Der Petrus unterschätzt die Tücke seines eigenen Herzens. Er sagt, mir kann das nicht passieren. Mir nicht. Er unterschätzt das, was Jeremia in diesem berühmten Vers, in Jeremia 17, Vers 9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Selbstlosigkeit gemischt mit Selbstgerechtigkeit mündet in Selbstüberschätzung. Und entgegen dieser ersten Vorwarnung von Jesus bekräftigt Petrus das nochmal. Das ist eine sehr starke Formulierung hier in Vers 31. Er aber sagte desto mehr, das kann man wörtlich übersetzen, er sagte mit Nachdruck, er sagte vehementest, er sagte nachdrücklichst, er sagte total überzeugt, nein, mit mir brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich ziehe das durch. Jünger Jesu können sich täuschen. Und nicht zuletzt über sich selbst. Und mancher wird sagen, naja, das war eben die Schlagseite von Petrus. Wir wissen das ja. Der hat den Mund sowieso immer sehr voll genommen. Das war eben ein spezielles Petrus-Ding. Aber nein, schauen Sie hin. Was schreibt Markus am Ende von Vers 31? Das Gleiche sagten aber auch alle. Das überliest man, weil man immer den Petrus so im Blick hat. Aber nein, die anderen haben im Prinzip das Gleiche gesagt. Die waren genauso von dieser Selbstüberschätzung geleitet. Und tja. Damit hängen wir auch mit drin. Jesu Jünger täuschen sich. Und zwar vornehmlich über ihren eigenen Zustand. Von Lukas bekommen wir eine wichtige Zusatzinformation, die uns hier bei der Diagnose helfen kann. Lukas schreibt über dieselbe Szene noch etwas dazu, wo Jesus die Verleugnung dem Petrus ankündigt. Da heißt es in Lukas 22, Vers 31, dass der Herr dem Petrus noch erklärt, Simon, Simon, also er spricht ihn mit seinem alten Namen an, um ihm zu sagen, pass auf, du bist an dieser Stelle wieder ganz nah in deinem alten Leben dran. Der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten oder zu sieben wie den Weizen. Der Satan will euch durchschütteln. Er will euch verwirren. Er weiß, dass er euch nicht mehr in seinen Besitz kriegen kann, aber er will wenigstens nachtreten. Und zu diesem Durchschütteln und Durchsieben gehört eben auch, dass er euer Urteil durcheinander bringen will, dass er euch den Blick vernebeln will, dass er euer Urteil unrealistisch werden lassen will. Darauf zielt er. Jünger Jesu täuschen sich. Und Paulus wird später den Bogen ausdrücklich über den Kreis der Jünger hinausschlagen und uns mit einbeziehen in 1. Korinther 10, Vers 12, wenn er sagt, wer stehe, möge wohl zusehen, dass er nicht falle. Wer stehe, möge wohl zusehen, dass er nicht falle. Jesu Jünger können sich täuschen. Und deshalb stellt Gottes Wort auch uns das Gebet von Psalm 139 zur Verfügung, wo es dann in Vers 23 heißt, Psalm 139, Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Erforsche mich und erkenne mein Herz. Hilf mir, mich selbst zu durchschauen. Bewahre mich vor mir selbst. Und dann können wir gleich Psalm 86, Vers 11 noch hinterher beten. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Psalm 86, Vers 11. Richte mein Herz, wieder geht's ums Herz, auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Jünger Jesu können sich täuschen über sich selbst. Und später hat Petrus diese Lektion gründlich verinnerlicht. Und Petrus hat begriffen, das Gegenstück zu dieser Selbstüberhebung ist nicht ständiger Selbstzweifel. Das ist nicht die Lösung. Denn beim ständigen Selbstzweifel, da drehen wir uns ja auch wieder nur um die eigene Achse und fühlen uns ständig den eigenen Puls. Ach, wie es doch um unseren geistlichen Zustand wohl aussehen möge. Das ist nicht die Lösung. Sondern das Gegenstück zu dieser Selbstüberhebung ist Demut. Demut, dass ich den Herrn um Bewahrung bitte, weil ich weiß, dass ich diese Bewahrung brauche. Egal, wie lange ich schon Christ bin. Demut, dass ich den Herrn um Mut bitte. Demut, dass ich den Herrn darum bitte, mich vor meiner eigenen Schwäche zu schützen. Demut, dass ich den Herrn bitte, mir meine eigenen blinden Flecken deutlich zu machen. Demut, dass ich eben nicht auf mich blicke, auch nicht mit diesem ständigen, selbstgrüblerischen Blick, sondern dass ich auf Jesus blicke und sage, Herr, wenn ich auf mich blicke, brauche ich erst gar nicht anzufangen, sondern ich will auf dich schauen. Und so hat es Petrus dann später kapiert und in seinem ersten Brief, 1. Petrus 5, Vers 5, hat er geschrieben, dass wir uns unterordnen sollen mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dass wir uns demütigen unter den Herrn, das ist die Antwort auf die Selbstüberhebung. Und in diesem demütigen Wissen um unsere eigene Zerbrechlichkeit dürfen wir dann getrost mutig voranschauen und voranmarschieren und handeln und gehorsam sein. Verstehen Sie, aus Demut erwächst dann Glaubensmut. Was Petrus und was die anderen hier demonstrieren in Vers 31, mir wird das nie passieren, das ist nicht Glaubensmut, das ist naive Selbstüberschätzung. Man könnte es auch so formulieren, aus Stolz erwächst Übermut, aus Demut aber erwächst Glaubensmut. Aus Stolz erwächst nur Übermut, aber aus Demut erwächst Glaubensmut. Und dann folgt ein zweites. Ein zweites, was Jesu Jüngern ebenfalls passieren kann. Jesu Jünger können sich täuschen. Und das zweite, Jesu Jünger können enttäuschen. Das ist das zweite. Jesu Jünger können enttäuschen. Nämlich Vers 30 sagt Jesus das. Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Merken Sie, der Herr betont, wie schnell das passieren wird. Er sagt ja heute. Dieser Nacht, in wenigen Stunden, noch bevor der Hahn zweimal kräht. Jünger Jesu können enttäuschen. Statt bei ihm zu bleiben und statt beieinander zu bleiben, werden sie sich zerstreuen. Vers 27, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und statt zu bekennen, werden sie ihn verleugnen. Statt beieinander zu bleiben und bei ihm zu bleiben, werden sie sich zerstreuen. Statt zu bekennen, werden sie verleugnen. Und wenige Stunden später wird genau das geschehen. Vers 50, Markus 14, Vers 50, da verließen ihn alle und flohen. Die ganze Truppe wird pulverisiert. Sie stieben auseinander wie Weizenkörner, in die der Wind reinbläst. Und die einzigen, die man noch mal kurzfristig zusammen sieht in diesen nächsten Stunden, sind Petrus und Johannes. In Johannes 18, Vers 15 kann man das lesen, dass Johannes, der dort bekannt war, den Petrus so ein bisschen in das Umfeld des Hohenpriesterpalastes mitnimmt. Aber der Jüngerkreis bricht auseinander in diesen Stunden. Immerhin aus dem weiteren Umfeld wollen einige Frauen den Leichnam salben. Die klucken noch irgendwie zusammen. Aber es geht nicht gut weiter in diesen Stunden. Jünger Jesu können enttäuschen. Und liebe Gemeinde, wir müssen nun genau klären, was wir hier mit enttäuschen meinen. Damit meinen wir nicht im wörtlichen Sinne eine Täuschung aufheben. Das ist hier nicht gemeint. So nach dem Motto, ich dachte immer, der ist ehrlich, aber jetzt weiß ich, dass er lügt. Enttäuscht. Täuschung aufgehoben. Oder bisher war ich immer davon ausgegangen, dass er loyal zu unserer Gemeinde steht, aber jetzt habe ich herausgefunden, dass er hinter unserem Rücken schlecht über die Gemeinde redet und sie anderen gegenüber in den Dreck zieht. Enttäuschung, eine Täuschung aufgeflogen. Das ist hier nicht gemeint. In dem Sinne konnten die Jünger Jesus gar nicht täuschen. Sie konnten ihn gar nicht in das Licht führen, denn er hat sie ja durchschaut. Also Markus betont ja gerade das Gegenteil, dass Jesus eben nicht überrascht war von diesem Verhalten, dass er das früher kommen sah, als die Jünger selbst es kommen sahen. Nein, enttäuscht meint hier etwas anderes. Enttäuscht meint hier treulos werden. Das ist hier gemeint, treulos werden. Und jemanden dadurch betrüben, dass man treulos wird. Und Jesus beschreibt diese Treulosigkeit mit dem Wort Anstoß nehmen. Ihr werdet alle treulos werden, Vers 27. Ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen. Da steht das griechische Skandalizo. Ich werde für euch zum Skandal werden, mit dem ihr nichts zu tun haben wollt. Das ist hier gemeint. Treulos werden Jesus gegenüber. Verstehen Sie, das ist gemeint. Jünger Jesu können enttäuschen, das heißt treulos werden. Jesus sagt, ihr werdet euch an mir ärgern, ihr werdet an mir irre werden, ihr werdet an mir Anstoß nehmen und in der Folge davon werdet ihr euch von mir abwenden. Man kann übersetzen, ihr werdet von mir abfallen, ihr werdet die Loyalität aufkündigen, ihr werdet das Verbindungsseil zu mir kappen, ihr werdet um keinen Preis mehr mit mir identifiziert werden wollen in der Öffentlichkeit. Das ist hier gemeint. Ihr werdet an mir Anstoß nehmen. Ihr werdet alles tun, um vor den anderen nicht mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Was, du mit dem Jesus? Nein, auf keinen Fall. Ich doch nicht. Und dieses Wort Anstoß nehmen kann man auch übersetzen mit in eine Falle tappen. Das ist eine interessante Bedeutung, in eine Falle tappen. Und das erinnert dann natürlich an Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist wie eine Falle, wie ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Menschenfurcht ist wie ein Fallstrick, ist wie eine Falle. Wie eine Verleitung zum Ärgernis an Jesus. Und so treibt es die Truppe, die 3 Jahre lang wie Pech und Schwefel zusammengehalten hat, auseinander. Sie werden pulverisiert. Bei den anderen wissen wir gar nicht viel über diese dunkle Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Am meisten erfahren wir noch von Petrus, wie der sich immerhin vorwagt in den Hof des priesterlichen Palastes, dort, wo das Synhedrium tagte, dort, wo sie diesen üblen Schauprozess gegen Jesus dann aufführen. Der Text kommt ja auch noch dran in den nächsten Wochen. Aber hier in unserem Text sagt Jesus schon genau voraus, dass Petrus alles tun wird, um dann ja nicht mit Jesus in Verbindung gebracht zu werden. Und zwar 3-mal hintereinander. Es ist so interessant, wie viele Einzelheiten uns diese wenigen Verse schon verraten. Schauen Sie, Jesus nennt die Uhrzeit, Jesus nennt das Zeitfenster, in dem das geschehen wird in Vers 30. Er sagt, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Das ist sehr exakt. Die Römer, wissen wir, haben wir neulich schon gesehen, unterteilten die Nacht in 4 Nachtwachen. Die erste ging von 18 bis 21 Uhr, die zweite von 21 bis 24 Uhr. Und die dritte Nachtwache, die nannte man Hahnenschrei, weil sie sozusagen endete um 3 Uhr, von 0 Uhr bis 3 Uhr. Und die Endphase war dadurch gekennzeichnet, dass die Hähne wach wurden und ihre typischen Schreie ausstießen, bevor der Morgen graute. Das war die dritte Nachtwache, der Hahnenschrei, 0 bis 3 Uhr. Und Jesus sagt, dann, bevor der Hahn kräht, wird das geschehen. Und es ist so interessant, auch die anderen Evangelien berichten von dieser Ankündigung Jesu. Matthäus, Lukas und Johannes. Aber etwas allgemeiner. Matthäus 26, Vers 34 zum Beispiel heißt es, in dieser Nacht sagt Jesus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Aber nur Markus fügt noch eine Differenzierung hinzu. Nur Markus bringt das Zitat von Jesus noch differenzierter. Also bei Petrus steht in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und Sie haben gesehen, was bei Markus steht in Vers 30. Ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und wissen Sie, das ist kein Zufall, dass das bei Markus nochmal um diese Differenzierung bereichert wird. Warum? Markus ist Petrus, das wissen wir. Dem Markus hat Petrus die Fakten ins Notizbuch diktiert. Und dem Petrus hat sich dieses Wort Jesu offensichtlich mit seiner ganzen Schärfe eingebrannt. Wahrscheinlich noch gar nicht in dieser Situation. Aber bestimmt im Rückblick, als die Scham in ihm brannte, als die Traurigkeit ihn übermannte, als die Verzweiflung ihn lähmte. Du wirst mich 3-mal verleugnet haben, ehe der Hahn 2-mal kräht. Diesen Satz konnte er nicht mehr vergessen. Und ihr Lieben, das ist das Zweite, was wir hier lernen müssen. Jünger Jesu können sich täuschen und zweitens, Jünger Jesu können enttäuschen. Wir können unserem Herrn treulos werden und das ist hier eine völlig andere Dimension, eine völlig andere Kategorie als bei Judas. Verstehen Sie, der Judas, der hatte ja nicht wirklich an Jesus von Herzen geglaubt und deshalb ist er auch nicht umgekehrt, weil er nie wirklich bei ihm ganz gewesen war. Bei Judas war diese Distanzierung von Jesus endgültig. Es war die Konsequenz dessen, dass er Jesus grundsätzlich ablehnte. Aber bei den 11 war das anders, völlig anders. Ihre Treulosigkeit war die Folge von Schwäche. Ihre Treulosigkeit war die Folge von Scham, von Angst. Von Angst, mit jetzt in diesen Strudel, in diese Abwärtsbewegung hineingerissen zu werden. Können wir das nachempfinden? Geht es nicht uns heute auch manchmal so, dass wir schweigen und herumdrucksen, obwohl wir reden müssen? Und in der schämen wir uns. Kein geringerer als Martin Lloyd-Jones, der nun wirklich ein treuer Bekenner war, der große englische Prediger des 20. Jahrhunderts, hat das so zugespitzt formuliert. Wenn du niemals dich geschämt hast, offen das Evangelium zu proklamieren, dann bestimmt nicht, weil du so mutig bist, wenn du niemals dich geschämt hast, sondern wahrscheinlich deshalb, weil du das Evangelium gar nicht im Letzten verstanden hast. Deswegen hast du dich nicht geschämt. Denn wenn du wirklich das ganze Evangelium sagst, dann musst du dein Gegenüber mit der ganzen Botschaft konfrontieren. Und wenn du ihm das sagst mit der Sünde und dass er vor Gott verloren ist, dann wird das dein Gegenüber dazu bewegen, zurückzuweisen, was du sagst, und dich gleich mit. Und das kann uns verstummen lassen. Er hat das sehr klar gesehen. Er hat gesagt, wenn wir den Menschen wirklich das Evangelium sagen, dass sie verloren sind, weil sie schuldig vor Gott dastehen, dann wird es oft so sein, dass das abgelehnt wird. Nicht immer, aber oft. Und dass sie dann nicht nur uns ablehnen, das Evangelium ablehnen, sondern uns gleich mit. And that can drive us to silence. Das kann uns verstummen lassen, sagt Lloyd-Jones. Und auch deshalb muss Paulus sich manchmal ja fast selbst ermutigen. Denken Sie an diesen Schlüsselvers des Römerbriefs. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das sagt er doch nur deshalb, weil es passieren könnte, sonst würde er es doch nicht sagen. Römer 1, Vers 16. Und seinem Schützling, seinem Protégé ruft er das zu, 2. Timotheus 1, Vers 8. Schäme dich nicht, Timotheus. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Weil er weiß, dass er offensichtlich in der Gefahr steht dazu. Und Petrus selbst, also 2. Timotheus 1, Vers 8, und Petrus selbst wird Jahrzehnte später schreiben in 1. Petrus 4, Vers 16, wenn er aber als Christ leidet, soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen in dieser Sache. 1. Petrus 4, 16, soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen in dieser Sache. Oh, wie nah sind die an uns dran, und das ist ein großer Trost, aber auch ein großer Ansporn. Jetzt kommt noch das Beste. Dieser kurze Text, der uns einen ungemein genauen Einblick in den anbrechenden Freitag gibt. Wir befinden uns ja jetzt am anbrechenden Karfreitag, sozusagen auf der Schwelle vom grünen Donnerstag zum Karfreitag, irgendwo an dieser Grenze. Hält noch eine dritte Entdeckung für uns bereit. Also erstens, Jünger Jesu können sich täuschen. Zweitens, Jesu Jünger können enttäuschen. Und jetzt das dritte und schönste. Jesus durchschaut uns und hält trotzdem zu uns. Das ist der dritte Punkt. Jesus durchschaut uns und hält trotzdem zu uns. Das können wir hier auch noch nachweisen. Also was Jesus den Jüngern ankündigt, ist ja Wort für Wort eingetroffen. Was er gesagt hat, ihr werdet alle davonlaufen, ihr werdet zerstreut werden, ihr werdet mich verleugnen. Aber wissen Sie, was auffällt? Die Vorwurfslosigkeit, die Ruhe, mit der Jesus den Jüngern diese doppelte Prophetie mitteilt, obwohl ihn das sicher geschmerzt hat. Und obwohl er seine Leute nicht der Verantwortung enthebt, Jesus sagt nicht, ach ihr armen Schlucker, ihr könnt ja sowieso nicht anders handeln, das ist nicht so tragisch. Nein, das sagt er nicht. Er entbindet sie nicht ihrer Verantwortung. Jesus durchschaut uns und hält trotzdem zu uns. Aber wir sehen hier in diesen Worten keinen erhobenen Zeigefinger und wir hören auch keinen beleidigten Vorwurf. Jesus hat nie irgendwie beleidigt reagiert auf unsere Fehler, sondern Jesus liefert gleich die biblische Begründung mit, warum es gar nicht anders sein kann. Vers 27. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß an mir nehmen, denn es steht geschrieben. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das hat Zacharja angekündigt, 500 Jahre vorher. Und jetzt geschieht's. Und Zacharja 12, 13 gehört sowieso zu den nach Jesaja 53 deutlichsten alttestamentlichen Zeugnissen über die Kreuzigung Jesu. Zacharja 12, Vers 10, dieser herrliche Satz, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Aber dann heute Zacharja 13, nur ganz kurz, da steht am Anfang von Zacharja 13 steht dieses große Versprechen: An jenem Tag wird für das Haus David, also für Israel und für die Einwohner Jerusalem, ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Also Gott wird eine Quelle zugänglich machen, wo aller Schmutz abgewaschen werden kann. Das ist die Verheißung. Ein Quell gegen alle Sünde und Unreinheit. Und dann wird in Vers 7 gesagt, wie Gott das machen wird. Und da heißt es, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher, schlage den Hirten. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Ich habe diesen Vers in diesem Licht so bei dieser Predigtvorbereitung zum ersten Mal wirklich verstanden. Gott sagt, es wird ein Schwert zum Einsatz kommen gegen meinen eigenen Hirten, den ich euch sende. Also gegen den Messias. Und Gott sagt über diesen Hirten, der ist mein Gefährte. Man kann das übersetzen, der, der mir am nächsten steht. Das ist eine kristallklare Aussage hier in Sacharja 13, Vers 7 über Jesus als Gott. Gott sagt, mein Nächster, der aufs Engste mit mir verbunden ist, mein persönlicher Repräsentant, mein eigener Sohn, das wird der Hirte sein und den werde ich schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Sacharja sagt also, wenn dieser letzte Schlag gegen den Hirten geführt wird und das wird die Voraussetzung dafür sein, dass Vers 1, 13, 1 dieser Quell gegen Sünde und Unreinheit da sein wird, dass es Vergebung geben wird, dass es Rettung geben wird. Sacharja sagt, wenn dieser Schlag gegen den Hirten geführt werden wird, dann wird es so kommen, dass die Schafe sich zerstreuen. Und genau das geschieht jetzt. Und deswegen sagt Jesus, kann es nicht anders sein. Aber in dem Bild der Schafe, mit dem Jesus seine Leute vergleicht, da klingt auch schon die Hoffnung mit. Ne? Hesekiel 34, Gott sagt, ich werde mich meiner Schafe selber annehmen. Und wie hat Jesus ihnen das vorher gesagt? Wie glücklich sie sein können, zu seinen Schafen zu gehören. Ich werde euch auch wieder sammeln. Johannes 10, ich bin Vers 14, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen, bin gekannt den Meinen. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann Vers 16, kommen wir in Blick die Heiden. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Ich werde euch alle sammeln unter meine Fittiche. Euch, meine Jünger. Euch, Ex-Heiden in Hannover. Ein Hirte und ich sammle alle meine Schafe unter meine Fittiche. Jesus lässt uns nicht los. Und mit diesem Wort sagt Jesus seinen Leuten, hört ihr, die Zerstreuung ist nicht das Ende. Und Petrus, dein Verleugnen wird nicht dein letztes Wort in dieser Angelegenheit sein. Denn, Vers 28, noch so ein Hammersatz. Vers 28, aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Mitten in dieser Situation. Jesus durchschaut uns und hält trotzdem zu uns. Er sagt ihnen jetzt schon zu, wir sehen uns wieder in Galiläa. Und Petrus versteht man ja auch menschlich irgendwie, ist so gefangen in der unmittelbaren Situation, dass er gar nicht begreift, wie unglaublich schön und wunderbar das ist, was Jesus ihnen hier schon zusichert. Und später hat er es dann begriffen. Es gibt ein Leben nach der Passion. Es gibt ein Sammeln nach der Zerstreuung. Es gibt ein Bekennen nach der Verleugnung. Du, es gibt ein Bekennen nach der Verleugnung. Und dann sagt Jesus, Leute, dann werdet ihr wieder gemeinsam unterwegs sein. Und wir werden uns wiedersehen in Galiläa. Dort, wo alles begonnen hat. Dort, wo eure Heimat ist. Wir werden uns wiedersehen in Galiläa. Dort, wo ich euch vor 3 Jahren berufen habe. Dort, wo wir unsere ersten Predigtreisen gemacht haben. Dort, wo die Speisung der 5000 stattgefunden hat. Dort, Petrus, wo ich deine Schwiegermutter gesund gemacht habe und du hast dich sogar darüber gefreut. Dort, wo die Tochter des Jairus wieder auferweckt worden ist, die schon tot war. Da werden wir uns wiedersehen. Dieser Vers 28, der ist wie Gold. Denn damit sagt Jesus ihnen, ich bringe dich durch. Ich bringe euch durch. Und genauso ist es gekommen. Wissen Sie, Das große Meeting zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, dieses große Meeting, von dem Paulus dann sagt, darauf bezieht sich das allerhöchstwahrscheinlich, dass da mehr als 500 Leute auf einmal dabei waren. Wissen Sie, wo das stattfand? In Galiläa. Matthäus 11, 28, Vers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und das Wiedereinstellungsgespräch mit Petrus, als Jesus das mit ihm nochmal klärt und er Buße tut dafür, dass er ihn 3-mal verraten hat. Wissen Sie, wo dieses Wiedereinstellungsgespräch stattfindet? Natürlich in Galiläa. Johannes 21. Können Sie den Beweis dafür finden? Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Das ist der See Genezareth. Das ist Galiläa. Ich werde euch wiedersehen in Galiläa. Auch in Jerusalem gab es ja Begegnungen mit dem Auferstandenen. Aber diese zusätzlichen Treffen in Galiläa waren so ungemein wichtig für sie. Warum? Weil Jesus ihnen verdeutlicht, ich bin derselbe. Ich bin derselbe nach der Auferstehung wie jener, mit dem ihr 3 Jahre unterwegs wart. Ich bin derselbe und ich lasse euch nicht im Stich. Das ist die überschäumende Verheißung, ihr Lieben, die auch für uns aus dieser Situation erwächst. Jesus durchschaut uns und hält trotzdem zu uns. Ja, Jesu Jünger können sich täuschen. Ja, Jesu Jünger können enttäuschen. Wir bringen es hin, treulos zu sein. Leider sind wir noch so. Aber Jesus durchschaut uns und Jesus hält trotzdem zu uns. Schaut, und wenn er so viel Geduld mit uns hat, dann können wir umso mutiger losmarschieren, weil wir ja mit Netz arbeiten und weil wir wissen, dass er an uns arbeitet und dass er uns auch verändert. Wir werden nicht perfekt, solange wir hier auf dieser Erde sind, aber wir werden verändert. Und schauen Sie mal, einige Wochen später, Apostelgeschichte 5, dieselben Jünger, die auseinandergestoben sind als Feiglinge im Grunde genommen. Was wird von denen gesagt in Apostelgeschichte 5, Vers 41, nachdem sie Druck bekommen hatten vor dem Hohen Rat und trotzdem ihre Klappe nicht halten konnten? Da heißt es, sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, nachdem man sie dort ziemlich gezüchtigt hatte. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Jetzt wollen sie nicht mehr sich trennen von ihm. Jetzt wollen sie nicht mehr möglichst nicht mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden. Sondern jetzt sind sie glücklich darüber und stolz darauf, dass sie um des Namens Jesu willen diese Prügel bezogen haben. Und dann heißt es in Vers 42, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem gekreuzigten Christus, zu verkünden. Was für eine Veränderung hat Gott mit ihnen bewirkt. Er hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt. Er hat sie wachsen lassen. Er hat sie geprägt. Sie wurden nicht vollkommen, aber sie wurden Schritt für Schritt mutiger. Und darum lass uns getrost vorangehen, weil unser Herr uns durchschaut und uns trotzdem festhält. Und wenn er so viel Geduld mit uns hat, ihr Lieben, wie könnten wir da einander nicht vergeben? Wir enttäuschen ja nicht nur unseren Herrn, das ist das Schlimmste, dass wir Jesus enttäuschen. Aber wir enttäuschen ja auch manchmal einander. Wir enttäuschen manchmal auch einander, auch wenn wir das nicht wollen. Aus Schwäche, aus Kurzsichtigkeit, aus Egoismus, aus was auch immer für Gründen, weil wir die Dinge nicht überblicken. Und trotzdem dürfen wir immer wieder alle Schuld bereinigen. Und trotzdem dürfen wir immer wieder neu miteinander anfangen, weil er uns nicht aufgibt. Und weil unser Leben an ihm, an Jesus hängt. Und diese überbordende Großzügigkeit, die aus diesen Zeilen uns entgegenstrahlt, diese überbordende Großzügigkeit, die ist nur deshalb möglich. Dieser sprudelnde Quell gegen Sünde und Unreinheit, Zacharja 13,1, der steht nur deshalb offen. Warum? Weil Jesus in dieser Nacht, die jetzt kommt, in dieser Nacht, in der Petrus ihn verleugnen wird, jetzt in den nächsten Stunden, weil Jesus nicht zurückzieht. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, wie schwer der Kampf war. Wir werden sehen, wie real schwer der Kampf war, den Jesus jetzt in den nächsten Stunden kämpfen muss für uns. Und trotzdem hat der Herr auch da noch den Petrus im Blick behalten. Und zwar sogar in dem Moment, in den Sekunden, als der ihn verleugnete. Er hat ihn trotzdem im Blick behalten. Es gibt ein erschütterndes Detail. Ein erschütterndes Detail, das Lukas von diesem Augenblick berichtet. Von diesem Augenblick, den Jesus hier in Vers 30 ankündigt. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und damit komme ich zum Schluss. Das findet sich in Lukas 22. Da berichtet Lukas darüber, wie Petrus den Jesus verrät. Einmal, zweimal. Und dann Vers 59, Lukas 22, Vers 59, nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wissen Sie, Petrus war ja gewissermaßen vorgestoßen in den Hof des Hohen Priesterpalastes, dort, wo dieser Prozess stattfindet. Und in dem Moment, wo Petrus das dritte Mal leugnet, und wir wissen jetzt aus unserem Text, das war kurz vor 3 Uhr nachts, da müssen die Soldaten Jesus wieder in diesen Gerichtssaal geführt haben, an diesem Hof vorbei, und da treffen sich ihre Blicke. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und in dem Moment steht Petrus dieses Wort hier wieder vor Augen. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und der Hahn kräht. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und das war die Wende. Verstehen Sie, das war die Wende. Und dann hat es ihn gepackt und er hat es gesehen. Und er wusste, wie sehr er die Vergebung von Jesus braucht. Und dann nach der Auferstehung, als Jesus die Frauen losschickt, wird er sagen, geht zu meinen Jüngern und hinzufügen und zu Petrus. Eine unbekannte Dichterin, Johanna Meyer, hat diesen Moment später eingefangen. Und ich stelle ihre Zeilen deshalb hier an den Schluss, nicht weil, bei allem Respekt, ich denke, dass das hohe lyrische Kunst wäre. Das sind ganz einfache Verse. Aber ich stelle diese Verse gerne hier an den Schluss, weil die Dichterin deutlich macht, dass Jesus dich und mich genauso im Blick hat und im Blick behält wie den Petrus. Nur ein Blick des guten Hirten, nur ein Einziger, doch er traf, mahnend, rettend den verwirrten Jünger, das verirrte Schaf. Nur ein Blick von kurzer Dauer, doch er, Petrus, konnte ihn verstehen. Eine Welt von Lieb und Trauer hat er ja darin gesehen. Dieser Blick hat ihn vernichtet und sein Elend ihm enthüllt, hat ihn wieder aufgerichtet und mit Hoffnung neu erfüllt. Reuetränen sind geflossen, heiß und bitter, echt und wahr. Und er ward nicht ausgeschlossen aus der Jesus-Jünger-Schar. Musst du einen Fall beweinen, weine, doch verzweifle nie. Komm zum Herrn, er kennt die Seinen und erbarmt sich über sie. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch uns angesehen hast und uns ansiehst. Und dass du uns auch dort siehst, wo wir an uns selbst verzweifeln oder über das weinen, Herr, was geschehen ist. Danke, dass du treu bist. Und dass du auch den Jüngern in dieser Stunde, wo der Verrat kurz bevorstand, die Verleugnung kurz bevorstand, dass du ihnen so unmissverständlich deutlich gemacht hast, dass du sie immer festhalten wirst. Und dass nach dem Golgatha-Ereignis Galiläa wiederkommen wird, Herr. Und so danken wir dir, dass wir in dieser Treue, in deiner Treue und in deiner absoluten Verlässlichkeit, dass wir darin geborgen sein dürfen. Und hilf uns, dass wir auch immer treuer werden, Herr. Gib uns eine echte Liebe zu dir ins Herz. Und dann auch zu den Menschen, die dich auch lieben und auch zu denen, die dich noch nicht lieben und dein Evangelium darum so dringend brauchen. Herr, erbarme dich über uns alle. Und wir danken dir und wir loben dich darüber, dass du unser guter Hirte bist und bleibst in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.